Heute das vorletzte dunkle Kapitel der Königszeit. Dann kommt noch mal ein Lichtblick und dann wird es noch mal richtig schlimm. Also, wir hatten es ja beim letzten Mal, König Hiskia ist krank geworden und Gott hat ihm aber zuerst gesagt, du wirst sterben, und dann hat er ihm 15 Jahre mehr zugesprochen. In dieser Zeit ist er Vater geworden eines kleinen Jungen mit Namen Manasse. Manasse wird später König. Manasse ist der schlimmste König gewesen, den Juda hatte. Weswegen manche Leute sagen, es war ein Fehler von Hiskia, dass er Gott gebeten hat, mach mich gesund. Ja, ich würde jetzt gerne wissen, ob König Josia das auch so sehen würde, ob Serubabel das so sehen würde, der mit verantwortlich war dafür, dass das Volk wieder aus der Verbannung zurückkam, ob es Josef so gesehen hätte und entsprechend auch Maria, die ihren Ehemann nicht gehabt hätte. Also es ist eben tatsächlich nicht ganz so gut, dass Manasse König war, aber Gott hat trotzdem das Böse gewirkt, also das, nicht das Böse gewirkt, das Böse genutzt, das Böse, das getan wurde und das passiert ist, das hat er trotzdem weiter gebraucht. Das ist der berühmte Vers Römer 8, 28, wir aber wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen. Also, auch wenn Manasse jetzt hier der schlimmste König ist und wir im Königebuch auch überhaupt nichts Gutes über ihn finden, Gott hat es trotzdem genutzt. Und gerade König Josia ist der König gewesen, der ja schon früher angekündigt worden war. Könnt ihr in 1. Könige 13 und 14 nachlesen? Oder war es 12 und 13? Auf alle Fälle Kapitel 13 steht da mit drin. Und aus dem Grund kann ich erstmal auch nicht sagen, Hiskia hat, also Gott hat einen Fehler gemacht, dass er Hiskia gesund gemacht hat, oder Hiskia hätte sich einfach dahingeben sollen in sein Schicksal. Weil tatsächlich doch noch andere Sachen passiert sind. Aber man kann Hiskia dann schon sagen, okay, du hättest dich ja ein bisschen entsprechend deiner Heilung verhalten können. Andererseits, Gott wusste, dass das alles passieren würde und trotzdem hat er Hiskia geheilt. Und, das steht jetzt hier halt nicht in 2. Könige, aber in 2. Chronik können wir das lesen, Manasse hat sich gedemütigt vor Gott an einem bestimmten Punkt. An welchem Punkt, sage ich nicht. Das müsst ihr selber nachlesen. Oder warten, bis wir da sind. Er hat sich tatsächlich bekehrt. Und für Manasse wäre es letztlich eben auch schlimm gewesen, wenn er gar nicht gezeugt worden wäre. So. Manasse war 12 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 55 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Chefzibah. Manasse heißt übrigens, er wird vergessen lassen. Oder er lässt vergessen. Das war ursprünglich der, also das war zuerst in der Bibel der Name eines der beiden Söhne Josefs. Warum? Weil Josef gesagt hat, ich habe endlich alles vergessen dürfen, was mir an Bösem passiert ist. Und hier ist Manasse jetzt als König ein Bild für Jesus. Auch wenn er eben der schlimmste König überhaupt ist, aber er ist trotzdem ein Bild für Jesus, weil er eben Sohn Davids ist, weil er König ist. Und aus dem Grund hat sein Name doch noch eine wichtige Bedeutung für uns, nämlich etwas, das Gott an diversen Punkten sagt. Jesaja 43 sagt es zum Beispiel, ich vergesse deine Sünde. Oder in Hebräer 8, ich glaube, der wird aber auch aus dem Alten Testament zitiert, habe ich jetzt nicht ganz im Kopf, tut mir leid. Da heißt es auch, und ich will ihrer Missetaten und Sünden nie mehr gedenken. Also ich will sie vergessen. Das ist übrigens etwas, ich kenne Christen, die sagen, vergeben ja, vergessen nein. Und dann muss ich die dann fragen, warum soll ich mich entscheiden, etwas im Gedächtnis zu behalten, was Gott sich entschieden hat zu vergessen? Das ist jetzt etwas holperig übersetzt, weil ich das Leute auf Englisch frage. Auf Deutsch habe ich noch keinen mitgekriegt, der das so gesagt hat. Aber auf Englisch muss ich manchmal fragen, why would I choose to remember what God chooses to forget? Der eine war sogar Pfarrer, dem ich das gesagt habe. Und er, hä, bitte was? Hab ihm den Vers gegeben, zum Beispiel auch aus Micha, wie er unsere Sünde ins tiefste Meer schmeißt und ihrer nicht mehr gedenkt. Und dann, oh, stimmt. Also von daher, er ist ein Bild für Jesus, weil Jesus unsere Sünden so weit vergeben hat, dass er sie ihrer überhaupt nicht mehr gedenken muss. Und wir können immer und immer wieder dasselbe tun und wieder ankommen, tut mir leid, ich habe es wieder verbockt, und ihr fragt, wieso wieder? Also das ist die positive Botschaft. Der Rest wird jetzt nicht so schön. Und er tat, was dem Herrn missfiel, nach den gräulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor Israel vertrieben hatte, und baute wieder die Höhen auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte, und richtete den Baal-Altäre auf und machte ein Bild der Aschera, wie Ahab, der König von Israel, getan hatte, und betete alles Heer des Himmels an und diente ihnen. Und er baute Altäre des im Hause des Herrn, von dem der Herr gesagt hatte, ich will meinen Namen zu Jerusalem wohnen lassen. Und er baute allem Heer des Himmels Altäre in beiden Vorhöfen am Hause des Herrn. Erstmal so weit. Alles Gute, was Hiskia gemacht hat, ist jetzt wieder hinfällig. Es kann noch so gut laufen in einer Generation. Wenn die nächste Generation keine Beziehung zu Jesus hat, bringt es alles nichts. Und dann kann sie es sogar noch schlimmer machen. Das ist etwas, das Jesus gesagt hat in Matthäus 12. Ach, ich bin manchmal echt so. Also er erzählt von dem vertriebenen bösen Geist. Wenn der ausgefahren ist, dann zieht er umher und sagt sich irgendwann, ah, warum soll ich jetzt hier rumlaufen? Ich guck mal, wie es zu Hause aussieht oder wie es dort bei den Menschen aussieht. Und er findet es aufgeräumt und leer. Und er geht wieder hinein und nimmt mit sich 7 Geister, die schlimmer sind als er. Und es wird mit dem Menschen schlimmer als zuvor. Und bei allen möglichen Sachen, die dämonischen Ursprungs sind, ist es so. Und hier können wir das auch sehen. Der Götzendienst ist ja dämonischen Ursprungs. Paulus schreibt an die Korinther im 10. Kapitel, dass hinter den Götzen Dämonen stehen. Und jetzt hat Hiskia die rausgetrieben, die Götzen, und Gott hat das ja auch geehrt. Allerdings hat sich im Volk und dann auch wenigstens bei der Mutter des Manasse das nicht festgesetzt. Denn die war mit dafür zuständig, das Kind zu erziehen. Das ist einer der Gründe, warum bei den Königen fast immer die Mutter erwähnt wird. Es gibt einen König, bei dem die Mutter nicht erwähnt wird, wenn ich mich jetzt gerade nicht vertan habe. 2 Könige gibt es, genau. Und ansonsten wird bei den Königen Judas immer die Mutter mit erwähnt, an irgendeiner Stelle. Und nachdem die Mutter erwähnt wird, heißt es dann, er tat, was dem Herrn wohlgefiel, oder er tat, was dem Herrn missfiel. Ganz wichtige Rolle der Mutter. Und wenn ich es demnächst schaffe, mache ich dazu auch noch einen Abend. Weil das ein ganz wichtiges und interessantes Thema wird. Jedenfalls, er macht es jetzt schlimmer. Und im Tempel, der ja auch ein Bild ist für die Gemeinde, baut er jetzt mehrere Altäre auf. Es passt fast, oder also, passt in einer gewissen Weise zu dem, was das Evangelium vom letzten Sonntag war. Für diejenigen, die nicht so in der Landeskirche affin sind, der vergangene Sonntag war der letzte Sonntag nach Epiphanias. Mit dem schönen Wochenspruch aus Jesaja 60, über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das sagt Gott dem Volk zu, das in der Finsternis ist, das aber plötzlich Licht werden soll. Und was ist dort das Evangelium? Das ist die Geschichte, wo Jesus auf den Berg geht mit drei Jüngern und verklärt wird. Und neben ihm sind auf einmal Mose und Elia und unterhalten sich mit ihm. Und Petrus sagt, hier ist Wohlsein, willst du, so will ich drei Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Weil das doch so praktisch ist. Wenn wir zu Mose gehen und da ist besetzt, können wir rüber zu Elia gehen. Wenn bei Elia besetzt ist, können wir zu Jesus gehen. Wenn bei Jesus besetzt ist, können wir wieder zu Mose gehen und hoffen, dass da wieder keiner ist. Und das ist das, was wir immer wieder machen. Wir stellen andere, mitunter wichtige Leute, neben Jesus. Und das hat Manasse hier gemacht. Er baute Altäre im Hause des Herrn, von dem der Herr gesagt hatte, ich will meinen Namen zu Jerusalem wohnen lassen. Und er baute allem Heer des Himmels Altäre in beiden Vorhöfen am Hause des Herrn. Er hat sich einen anderen Ort gesucht, an dem er anbeten wollte. Aber nur der eine Altar soll halt sein im Tempel, als Bild dafür, dass es nur einen Gott gibt. Als Bild dafür, was Mose und Elia eigentlich beide auch gepredigt haben. Verlasst die fremden Götter bei euch, das haben sie auf unterschiedliche Weise gesagt, und dient dem Herrn allein. Und was war auf dem Berg der Verklärung? Dann kam die Wolke runter und die Jünger hörten nur, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Die drei erschrecken sich zu Tode, fallen nieder. Jesus rührt sie an, sagt, fürchtet euch nicht. Sie gucken hoch und dann heißt es, und sie sahen niemand als Jesus allein. Weil es nur darauf ankommt. Aber das hat Manasse eben nicht verstanden, dass es nur darauf ankommt, nur den einen Gott zu haben. Und das verstehen wir so oft auch nicht. Und sagen uns, wir stellen jetzt einfach mal etwas daneben. Und dann gilt auf einmal das Wort irgendeines Menschen entweder gleich viel oder sogar mehr als das, was Jesus uns sagt. Da, wo dann zum Beispiel der Arzt sagt, bestellen Sie Ihr Haus. Und ich dann aber von Gott irgendwie das Wort bekomme, nein, 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 das ist es nicht. Du wirst leben. Vertrau drauf. Ich habe da was für dich. Dann habe ich die Wahl. Höre ich auf das Wort des Arztes und stelle das über Jesu Wort oder höre ich auf Jesu Wort und stelle das über das Wort des Arztes. Auf einen von beiden kann ich nur insgesamt hören. Sag ich, ich nehme das Wort des Arztes zur Kenntnis. Der hat das gesagt. Und nach allem, was menschlich möglich ist, werde ich diese Welt demnächst verlassen. Aber ich verlasse mich auf Jesu Wort, der gesagt hat, nein, du wirst nicht sterben. Und kann dann aus dem Psalm sagen, ich werde leben und nicht sterben und die Werke des Herrn verkündigen. Müsste Psalm 116 sein oder 16. Alternativ höre ich nicht auf Jesus, sondern höre auf den Arzt, den Halbgott in Weiß. Und sag, ja, es heißt zwar, ich werde leben und nicht sterben und die Werke des Herrn verkündigen, aber der Arzt, der kennt schon sein Fach. Und stell den drüber und opfer gewissermaßen auf dem Altar des Arztes und nicht auf dem Altar Gottes. Und wenn ich auf dem Altar des Arztes opfere, kann mir Gott auch nicht helfen. Wenn ich aber auf Gottes Altar opfere und mit ihm die Gemeinschaft habe, in seinem Wort, im Gebet und alles, dann kann er mir helfen. Das ist tatsächlich so dieses, entweder das oder das. Oder anderes Beispiel, wenn dann irgendwie gesagt wird, mach dir keine Hoffnung. Bei was auch immer. Und Gott sagt, nein, 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 du sollst dir Hoffnung machen. Guck mal, was Abraham gemacht hat. Römer 4. Er hoffte, wo keine Hoffnung war. Und da haben wir wie Abraham tatsächlich die Wahl. Gucke ich nur darauf, wie es bei meiner Frau und bei mir aussieht? Meine Frau, unfruchtbar, da ist nichts zu holen. Abraham selber schon fast 100, da ist auch nichts mehr zu holen. und sagt dann, okay, ja, nee, da ist die Realität dieser Welt, das ist das Wort, das ist der Altar, auf dem ich jetzt opfere. Oder habe ich den Altar bei Gottes Wort und sage, nee, du hast es gesagt und ich hoffe jetzt da, wo nichts zu hoffen ist. Und dann heißt es eben bei Abraham weiter und er gab Gott die Ehre und war völlig überzeugt, was Gott zusagt, das kann er auch tun. Wo baue ich meinen Altar? Beziehungsweise, wo opfere ich? Im Haus des Herrn. Das Haus des Herrn bin übrigens auch ich als einzelner Christ. Bin ich bei dem einen Altar, Jesus selber, oder habe ich Seitenaltäre, also nicht wie die Seitenaltäre im Kloster oder so, sondern habe ich Seitenaltäre, bei denen ich sage, ja, und hier gilt noch das Wort des Arztes, mehr als das Wort Gottes. Hier gilt noch das Wort eines Wirtschaftsexperten, mehr als das Wort Gottes. Hier gilt noch dieses Wort, hier gilt noch jenes Wort, hier gilt das Wort, das sie gesagt hat, hier gilt das Wort dort. Oder eben nur der eine Altar. Gehe ich nur an den einen Altar, weil ich nur bei Gott Hilfe erwarte. So. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich so viel zu den Versen erzähle, aber wir kommen noch weiter. Und er ließ seinen Sohn durchs Feuer gehen und achtete auf Vogelgeschrei und Zeichen und hielt Geisterbeschwörer und Zeichendeuter. So tat er viel von dem, was dem Herrn missfiel, um ihn zu erzürnen. Den Sohn durchs Feuer gehen lassen, das habe ich ein paar Mal schon erzählt, das ist dieses Opfern dem Moloch, der die Arme ausgestreckt hat, diese Metallarme. Man hat das Kind draufgelegt, während im Götzenmoloch ein Feuer brannte und das Kind ist auf diesen glühend heißen Armen jämmerlich zugrunde gegangen, eigentlich gegrillt worden. Und damit man die Schreie des Kindes und der Eltern nicht hört, gab es im Tal lauter Trommeln. Trommeln heißt Tophet, darum hieß das Tal auch Tophet. Zwei Generationen später ist das Tal endlich zu was anderem umfunktioniert worden. Aber das war eben damit man, weil man gesagt hat, jetzt können wir uns noch kein Kind leisten. Wenn wir das jetzt opfern, dann wird das mit dem nächsten Kind besser. Eine Eigenschaft, die wir in unserer heutigen Gesellschaft auch bei Kindern haben. Er stellte auch das Bild der Aschera, das er gemacht hatte, in das Haus, von dem der Herr zu David und seinem Sohn Salomo gesagt hatte, in diesem Hause und in Jerusalem, das ich erwählt habe, aus allen Stämmen Israels will ich meinen Namen wohnen lassen, ewiglich, und will den Fuß Israels nicht mehr weichen lassen von dem Lande, das ich ihren Vätern gegeben habe, sofern sie alles halten und tun, was ich geboten habe, das ganze Gesetz, das mein Knecht Mose ihnen geboten hat. Aber sie gehorchten nicht, sondern Manasse verführte sie, dass sie es ärger trieben als die Heiden, die der Herr vor Israel vertilgt hatte. Gott hätte Israel im Land gelassen, wenn. Und sie haben es jetzt schon zweimal erleben müssen. Das erste Mal, weil sie so viel Götzen verehrt haben, 70 Jahre aus dem Land. Und das zweite Mal war fast 2000 Jahre. Warum? Eigentlich, weil sie ein Gebot nicht befolgt haben. Nämlich, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deinen Brüdern erwecken, den sollt ihr hören. Weil sie den Messias verworfen haben, sind sie dann nochmal rausgeworfen worden. Und hier eben noch einmal, Manasse verführte sie. Die Anführer des Volkes, als äußere Instanz, aber auch die Anführer des Gottesvolkes, als geistliche Instanz, also Pastoren, Pfarrer, Gemeindeälteste, haben eine Aufgabe. Darum will Paulus auch, das schreibt er an Timotheus und an Titus, dass die Bischöfe, also die Gemeindevorsteher, die Pastoren der Gemeinde, dass die ein ehrbares Leben führen. Sollen alle Christen machen, aber gerade die Gemeindeleiter. Dass man bei denen sieht, die kriegen das hin, die können mit gutem Beispiel vorangehen. Denn wenn sie es nicht tun, dann sagen sich alle anderen, ja, dann brauche ich ja auch nicht. Oder noch schlimmer, der Gemeindeleiter sagt, ist nicht so schlimm, zum Beispiel mit wem du ins Bett springst, Hauptsache ihr habt Spaß, das ist ja Gottes Liebe. Nein, ist es nicht. Und so kann der Gemeindeleiter dann auch seine Gemeinde verführen zum Sündigen. Und weil wir Menschen eigentlich sogar dümmer sind als Schafe, machen wir das auch. Wenn der König vorangeht, der Leithammel, laufen wir alle mit ins Verderben. Da redete der Herr durch seine Knechte, die Propheten, und sprach, weil Manasse, der König von Juda, diese Gräuel getan hat, die ärger sind als alle Gräuel, die die Amoriter getan haben, die vor ihm gewesen sind, und weil er auch Juda Sündigen gemacht hat mit seinen Götzen, darum spricht der Herr, der König, der Gott Israels, siehe, ich will Unheil über Jerusalem und Juda bringen, so dass es dem, der es hören wird, beide Ohren gellen sollen. Also, weil Manasse das getan hat, kommt Unheil. Und dieses, dass es allen, dem, der es hören wird, beide Ohren gellen sollen, das kennen wir auch schon. Ganz am Anfang des Salomo-Buches, nämlich als der Prophet Samuel berufen wird, da sagt Gott das auch. Warum? Weil der Anführer des Volkes, damals Eli, als Richter, weil der sich so verhalten hat. Eigentlich war er ein gläubiger Mensch, aber er hat seinen Söhnen nicht Einhalt geboten und dadurch ist das Volk auch ins Verderben gerutscht. Und hier ist das jetzt ähnlich. Vers 13 bin ich jetzt. Und ich will an Jerusalem die Messschnur anlegen, wie an Samaria und das Lot, wie ans Haus Ahab, und will Jerusalem auswischen, wie man Schüsseln auswischt, und will es umstürzen. Also, auswischen, wie man Schüsseln auswischt. Diejenigen, die selber schon mal den Abwasch gemacht haben, wissen, alles muss raus. Und wer von meinem Erbteil übrig bleiben wird, den will ich verstoßen und will sie geben in die Hände ihrer Feinde, dass sie Raub und Beute aller ihrer Feinde werden. Weil sie getan haben, was mir missfällt, und mich erzürnt haben von dem Tage an, der ihre Väter aus Ägypten gezogen sind, bis auf diesen Tag. Israel war ins Land gekommen. Josua hat ihnen noch gesagt, passt auf, verlasst den Herrn nicht, sonst werdet ihr raus müssen. Die haben gesagt, ja, ja, machen wir. Josua starb und laut der Rechnung, die Rogeliebi aufgestellt hat, ich habe das selber noch nicht nachgerechnet, waren es 17 Jahre, da sind sie dann hineingefallen in den Götzendienst wieder. Und zwar so sehr, auch dadurch, dass sie die heidnischen Völker nicht vertrieben haben, dass Gott ihnen selber gesagt hat, jetzt werden euch die Völker zum Fallstrick. Und hin und her, her und hin, Höhen und Tiefen. Und jetzt ist Israel so tief angekommen bei Manasse, dass er sagt, das war's. Und wir kriegen das später noch mit, dass auch hier Josia, der nochmal ein richtig großer König wird, das nur zeitlich aufhalten kann. Aber nicht endgültig. Es gibt ein zu spät. Nicht für das Individuum unbedingt, aber für die Welt. Kann auch für das Individuum sein, dass Gott irgendwann sagt, so, jetzt hast du den Punkt erreicht, du kannst dich nicht mehr bekehren. Aber an diesem Punkt gilt es tatsächlich für das Gottesvolk. Und hoffentlich sind wir noch nicht an dem Punkt. Sondern dass wir tatsächlich noch sagen können, wir tun alle Götzen von uns, sodass Gott noch etwas mit uns anfangen kann und es bleibt. So, da. Vers 16. Auch vergoss Manasse sehr viel unschuldiges Blut, bis Jerusalem ganz voll davon war, außer der Sünde, durch die er Juda Sündigen machte, dass sie taten, was dem Herrn missfiel. Er vergoss sehr viel unschuldiges Blut. Einmal dadurch, dass die Kinder Opfer waren. Und was sonst noch alles dabei gewesen ist, keine Ahnung. Vielleicht hat er seine politischen Gegner beseitigt. Das steht da nicht. Auf alle Fälle, wegen Manasse floss viel unschuldiges Blut. Und meinetwegen floss auch unschuldiges Blut. Und zwar das Blut des ultimativen Sohns David. Meinetwegen floss sein Blut in Jerusalem, beziehungsweise kurz davor, wegen der Sünde, die ich getan habe. Weil ich getan habe, was Gott missfällt, ist Jesu Blut vergossen worden. Damit Gott mir nicht sagen muss, raus, du hast zu viel getan, was mich erzürnt. Sondern wenn ich das annehme für mich, was Jesus getan hat, dann kann ich drin bleiben. Nicht nur das, dann darf ich noch weiter reingehen. Aber ich muss halt wirklich sagen, das, was Jesus getan hat, ist ausreichend. Dort brauche ich alles, dort habe ich alles, was ich brauche. Und den Rest brauche ich nicht. Wenn ich das mache und keine anderen Altäre aufbaue wie Manasse, dann darf ich im Land bleiben. Was aber mehr von Manasse zu sagen ist, und alles, was er getan hat und seine Sünde, die er tat, siehe, da steht geschrieben in der Chronik der Könige von Juda. Wie gesagt, da steht tatsächlich noch ein sehr interessantes Detail zu seiner Bekehrung. Aber mehr sage ich nicht dazu. Wenn wir nur das Buch Zweiter Könige hätten, dann wäre für uns Manasse ein verlorener Mann. Aber weil Gott manchmal eben auch noch auf anderen Linien schreibt, können wir sehen, wir werden Manasse im Himmel wieder treffen. Und Manasse legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben im Garten in seinem Hause im Garten Usas. Und sein Sohn Amon wurde König an seiner Stadt. 22 Jahre alt war Amon, als er König wurde, und er regierte 2 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Meschulemet, eine Tochter des Haruz aus Jotba. So, Amon, nächster König, nächster Sohn Davids. Amon heißt so viel wie der Werkmeister. Es kommt vom Wort Aman, fest sein, woher wir auch das Wort Amen haben. Aber in diesem Fall geht es in die Richtung Werken. Warum? Weil Jesus der ultimative Werkmeister ist. In Epheserbrief schreibt Paulus, ihr seid Gottes Meisterwerk. Wie sind wir das? Durch das Werk, das Jesus mit seinen Händen am Kreuz bewirkt hat. Durch das Werk sind wir sein Werk. Durch das hat er uns gemacht, hat er uns neu gemacht. Er hat uns ja schon geformt im Mutterleib, aber er hat uns nochmal neu gemacht durch seine Auferstehung, durch seinen Tod und seine Auferstehung. Und dadurch ist Amon, auch wenn er ein total miserabler König war, wenigstens doch noch ein Bild für Jesus. Und er tat, was dem Herrn missfiel, wie sein Vater Manasse getan hatte, und wandelte ganz in dem Wege, den sein Vater gewandelt war, und diente den Götzen, denen sein Vater gedient hatte, und betete sie an, und verließ den Herrn, den Gott seiner Väter, und wandelte nicht im Wege des Herrn. Und seine Großen machten eine Verschwörung gegen Amon und töteten den König in seinem Hause. Aber das Volk des Landes erschlug alle, die die Verschwörung gegen den König Amon gemacht hatten. Und das Volk des Landes machte seinen Sohn Josia zum König an seiner Stadt. Die Großen haben sich wahrscheinlich gesagt, oh, wenn das jetzt wieder so läuft wie bei Manasse, dann ist unser Leben verwirkt. Jetzt lieber weg mit Amon. Das Problem ist allerdings, sie haben sich gegen den Gesalbten des Herrn gestellt. Und wer sich gegen den Gesalbten des Herrn stellt, der hat ein Problem. Es gab in der Weltgeschichte eine einzige Revolution, die nicht zu was Schlimmerem geführt hat. Das war die amerikanische Revolution. Ansonsten sind alle Revolutionen gerade in dem Zeitpunkt, in dem Zeitraum gewesen, weg mit dem König, wir wollen es selber. Die amerikanische Revolution, auch wenn die Leute nicht alle total gläubige Christen waren, also nicht wiedergeboren in dem Sinn, wie wir das gerne heute verstehen, haben sie dennoch ein göttliches Anliegen gehabt, weil sie gesagt haben, wir wollen frei sein, damit Leute frei sein können, damit Leute frei Gott anbeten können. Und auch wenn es viele Leute gibt, die heute sagen, ah, das kann gar nicht so sein, mit dem und dem und dem und dem, können wir sehen, dass Gott sich dazugestellt hat, weil sie gesagt haben, jeder soll Gott, und damit meinten sie tatsächlich den Gott der Bibel, anbeten dürfen, wie er möchte. Sie haben zuerst ziemlich verloren. Und dann, als sie gesagt haben, nein, wir gehören zu Gott, wir wollen uns auf seine Seite stellen, da hat Gott ihnen dann den Sieg geschenkt über die Engländer, über eine große Übermacht. Ansonsten sind alle Revolutionen, wo die Leute gesagt haben, weg mit dem König, in was Schlimmeres hineingekommen, zumindest zuerst. Hat sich manchmal wieder hochgebaut und alles Mögliche, aber so viele Revolutionen haben es nicht geschafft. Und dann gibt es natürlich auch noch die friedliche Revolution, die zur Wiedervereinigung geführt hat, wo die Leute aber tatsächlich auch gesagt haben, wir können nicht mit unserer eigenen Gewalt die Mächtigen abschaffen, das muss Gott machen. Ich bin mir sicher, wenn die Leute der DDR aufgestanden wären mit Waffen, wie auch immer, dann wäre es ganz anders gelaufen. Dann hätten sie vielleicht die Regierung abgeschafft, aber es wäre schlimmer für sie ausgegangen. So. Was aber Amon mehr getan hat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Juda. Und man begrub ihn in seinem Grabe im Garten Usas. Und sein Sohn Josia wurde König an seiner Stadt. Und das Kapitel schaffe ich jetzt auch noch. Josia. Dieser König ist schon vorher angekündigt worden. Sehr viel früher. Nämlich dem allerersten König des Nordreiches Israel, Jerobeam, als der gerade am Opfern war. Und dann wurde über den Altar geweissagt, auf dir wird einmal dein König, der aufstehen wird mit Namen Josia, die Priester opfern oder verbrennen oder wie auch immer. Ich habe gerade nicht mehr ganz im Kopf, wie das da heißt. Auf alle Fälle, der ist angekündigt worden und er kommt jetzt. Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jedida, eine Tochter Adajas aus Wurzkat. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, und wandelte ganz in dem Wege seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Ach, ein letzter Lichtblick. Und es tut so gut, diese Worte zu lesen. Josia ist übrigens ein Namensvetter Jesu. Der ist nicht nur dadurch, dass er Sohn Davids ist, ein Bild für Jesus, nicht nur dadurch, dass er eben König über das Reich ist, sondern sogar durch seinen Namen. Jesus im Hebräischen heißt Jeschua und Josia heißt Joschia. Kommt beides vom selben Wort, hat dann ein paar Akzente jeweils. Josia heißt, der Herr rettet. Und genau das heißt Jesus auch. Hier haben wir den Namensvetter Jesu schon mal als König. Und wenn wir uns jetzt angucken, was Josia gemacht hat an guten Sachen, dann können wir darin noch mal wesentlich mehr erkennen, was Jesus getan hat. Und eben hier gerade besonders dies, er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Was anderes hat Jesus nie gemacht. Wandelte ganz in dem Wege seines Vaters David, auch das hat Jesus gemacht, und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Und das Schöne ist übrigens, er wandelte auf dem Wege. Was sagt Jesus von sich? Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wenn wir bei Jesus sind, mit ihm mitgehen, dann kommen wir an. Und dieses er wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, weder zur Rechten, dass er zu gesetzlich geworden wäre. Dass er gesagt hätte, oh, da müssen wir aber noch einen Zaun um das Gesetz bauen. Und hier und da und jenes, das wäre jetzt die Art und Weise, wie es die Pharisäer gemacht haben. Die dann geguckt haben, okay, damit wir das Wort Gottes beschützen, ein Zaun drum, noch ein Zaun drum, noch ein Zaun drum. Und die Zäune waren ihnen hinterher wichtiger als das Wort Gottes, weil sie nämlich die Zäune dann befolgt haben, aber das andere nicht. Oder auf der linken Seite runterfallen, wir nehmen das alles nicht so genau. Wir haben noch die Freiheit in Jesus, wir brauchten das schon, gerade eben zum Beispiel mit Sex vor der Ehe oder was auch immer. Nee, wir sind frei. Und Paulus würde da sagen, ja, du bist frei, Aber viel von dem, was du machst, kann dich gefangen nehmen. Und Jesus wich weder zur einen noch zur anderen Seite ab. Er hat den Pharisäern gesagt, hört mal auf, da seid ihr falsch. Da habt ihr menschliche Weisungen und die sind nichts, solange ihr nicht das Wort Gottes auch befolgt. Und auf der anderen Seite hat er ihnen gesagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht die der Pharisäer übersteigt, werdet ihr nicht ins Reich Gottes kommen. So. Und im 18. Jahr des Königs Josia sandte der König den Schreiber Schafan, den Sohn Azalias, des Sohnes Meschulams, in das Haus des Herrn und sprach, geh hinauf zu dem Hohenpriester Hilkiahu, dass er abgebe alles Geld, was zum Hause des Herrn gebracht ist, das die Hüter an der Schwelle gesammelt haben vom Volk, damit man es gebe den Werkmeistern, die bestellt sind im Hause des Herrn, und sie es geben den Arbeitern am Hause des Herrn, damit sie ausbessern, was baufällig ist am Hause, nämlich den Zimmerleuten und Bauleuten und Maurern und denen, die Holz und gebauene Steine kaufen sollen, um das Haus auszubessern. Doch dass sie keine Rechnung zu legen brauchten von dem Geld, das ihnen gegeben wird, sondern dass sie auf Treu und Glauben handeln. Hier wird Gemeindewiederaufbau betrieben. Warum? Das Haus des Herrn, der Tempel, ist ein Bild für die Gemeinde. Und wenn eine Gemeinde sich einfindet in das, wo sie gerade ist und so weiter, oder dann halt auch abfällt und man sich nicht mehr darum kümmert, schleicht sich ziemlich viel ein. An Rissen und sonstigen Dingen. Und dann kommt Jesus hinein und sagt, jetzt nutzt ihr doch mal das Geld, das ihr hier für die Gemeinde habt und baut wieder auf. Und die Zimmerleute, die Bauleute und Maurer, das sind die Leute, die auf irgendeine Art und Weise mit dem Wort Gottes umgehen, wo sie dann halt mal Sachen abbrechen müssen durch das Wort, weil das Wort Gottes auch ein Hammer ist, der Felsen zerschmeißt, oder wo sie wieder aufbauen. Beides ist notwendig. Und für beides muss das Geld, das am Tempel ist, herhalten. Der Preis, der bezahlt ist, das Blut Jesu. Mit dem sollen wir ankommen. Zum einen sagen, guck mal hier, Jesus ist gestorben für dich, damit du auch nicht mehr sündigen musst. Jetzt lass das doch sein, was du hier machst. Dann wird der Stein abgebrochen, damit wieder ein neuer Stein hin kann. Oder man sagt eben, aber jetzt bist du in Jesus und jetzt bist du mehr als nur ein dreckiger Sünder. Ohne Jesus bist du das weiter, aber jetzt bist du ein Sohn Gottes. Das ist ganz gleich, ob du Mann oder Frau bist, du bist jetzt ein Sohn Gottes und eingesetzt als Erbe. Und das bedeutet für dich Folgendes. Und dadurch wird die Gemeinde wieder aufgebaut. Mehr aufgebaut und mehr aufgebaut. Und am Ende finden nicht nur die täglichen Opfer statt, wie es halt sein soll, sondern das Volk hat wieder ein schmuckvolles Haus, ein prächtiges Haus, das ordentlich anzusehen ist. Und der Hohepriester Hilkia sprach zu dem Schreiber Schafan, ich habe dieses Gesetzbuch gefunden im Hause des Herrn. Oh, da kommt jetzt was ganz Wichtiges. Wahrscheinlich ist dieses Gesetzbuch das Buch, das Mose in 5. Mose 31 erwähnt. Super toll. Was steht da? In 5. Mose 31 heißt es, dass Mose diese Worte aufschrieb. Diese Worte kann entweder bedeuten, das 5. Buch Mose, oder dass er alle 5 Bücher Mose aufgeschrieben hat, in eine Riesenrolle. Jedenfalls hat er gesagt, die soll im Tempel neben der Bundeslade, oder in der Stiftshütte erst, neben der Bundeslade aufbewahrt werden. Man hat übrigens auf dem Tempelberg etwas gefunden, also eine Vertiefung gefunden, da passt ganz genau die Bundeslade hinein und daneben ist aber nochmal etwas Platz, nämlich für eine Schriftrolle, einen Krug und einen Stab. Krug und Stab findet ihr auch in den 5 Büchern Mose, das Manna und Aarons Stab und eben dieses Buch. Das ist es sehr wahrscheinlich, was der Hohepriester hier gefunden hat. Wenn wir uns daran machen, dass die Gemeinde wieder aufgebaut wird, dann finden wir das Wort Gottes wieder. Es ist eines der Kennzeichen davon, wenn eine Gemeinde wieder aufwacht, dass sie das Wort Gottes wiederfindet, dass die Leute plötzlich sagen, oh nanu, das hier ist doch wichtig. Das haben wir in den nächsten Kapiteln und Versen, ich muss gerade selber gucken, also leider jetzt nur dieses Kapitel und das nächste, aber wir haben es nochmal intensiver bei Hiskia im zweiten Buch Chronik. Das dürft ihr schon mal gerne nachlesen. Und Hilkia gab das Buch dem Schafan und der las es. Und der Schreiber Schafan kam zum König und gab ihm Bericht und sprach, deine Knechte haben das Geld ausgeschüttet, das im Hause des Herrn gesammelt ist, und haben es den Werkmeistern gegeben, die bestellt sind am Hause des Herrn. Dazu sagte der Schreiber Schafan dem König, der Priester Hilkia gab mir ein Buch, also eine Schriftrolle. Und der Schafan las es vor dem König. Als aber der König die Worte des Gesetzbuches hörte, zerriss er seine Kleider. Warum? Es steht dort ja alles Mögliche an guten Dingen, die Gott getan hat. Aber ganz am Ende, also wenn ich jetzt nur das fünfte Buch Mose nehme, reicht das schon. Ganz am Ende sagt Gott, wenn ihr all diese Dinge haltet, oder wenn du all diese Dinge hältst, er spricht das Volk als Einzelnes an, und jeden Einzelnen und das Volk als Gesamtheit, und dann zählt er in den ersten 14 Versen den Segen auf. Und dann sagt er, also der Segen ist richtig genial. Und dann sagt er, wenn ihr es aber nicht tut, und dann rumpf, kommt eine Riesenlast an Flüchen. Und man sagt sich, ach du meine Zeit. Und dann ist es richtig verständlich. Josia hat gesehen, was sein Volk tut. Und wie er selber auch eigentlich nichts davon gehalten hat, was in diesem Buch steht. Oder wenig. Zumindest, nee, dass er es nicht wusste. Und zerreißt seine Kleider, weil er sich sagt, wir sind jetzt verloren. Gott hat uns diesen Fluch zugesprochen und jetzt wissen wir auch noch darum, ach du liebes Bisschen, was sollen wir jetzt tun? Und der König gebot dem Priester Hilkia und Achikam, dem Sohn Schafans, und Achbor, dem Sohn Michaias, und Schafan, dem Schreiber, und Asaja, dem Kämmerer des Königs, und sprach, geht hin und befragt den Herrn für mich, für das Volk und für ganz Juda über die Worte dieses Buches, das gefunden ist. Denn groß ist der Grimm des Herrn, der über uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht den Worten dieses Buches gehorcht haben und nicht alles taten, was darin geschrieben ist. Japp. Verflucht sind auch wir, wenn wir es nicht tun. Wobei wir das große Privileg haben, Galater 3, Vers 13, Christus ist für uns zum Fluch geworden. Weil geschrieben steht, das ist jetzt 5. Mose 21, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und er ist für uns zum Fluch geworden, das ist jetzt Vers 14, das zitiere ich jetzt gerade wieder nur sinngemäß, damit wir in ihm die Verheißung Abrahams empfingen. Die Verheißung Abrahams ist ohne irgendwelche Bedingungen. Aber wir müssen dafür in Jesus sein und in ihm bleiben. Nochmal ein ganz anderes Thema übrigens. Also wir müssen fest an dem bleiben, was Jesus uns gesagt hat. An dem fest bleiben auch, was er getan hat. Denn sonst entfernen wir uns von seiner schützenden Hand und der Fluch Gottes muss uns treffen. Eine Sache interessant jetzt dabei noch, Hilkia, der hohe Priester, hat ja eigentlich den Ephod gehabt, also diesen Schmuck, mit dem er doch Gott hätte befragen können, aber entweder wusste er nicht darum, oder es war irgendwas anderes, jedenfalls, sie geht woanders hin. Da gingen hin, der Priester Hilkia, Achikam, Achbor, Schafan und Asaja zu der Prophetin Hulda, der Frau Schalums, des Sohnes Tikvas, des Sohnes des Harhas, des Hüters der Kleider, und sie wohnte in Jerusalem im zweiten Bezirk der Stadt, und sie redeten mit ihr. Eine Frau im Prophetenamt! Ja, das gibt es tatsächlich. Aber ganz im Gegensatz zu den anderen Propheten geht Hulda nicht raus. Hulda und auch Deborah sind nicht in die Tore der Stadt gegangen. Die sind nicht umhergelaufen und haben Gottes Wort verkündet, sondern die haben gesagt, wir machen zu Hause unseren Dienst, der wichtig ist, und die Leute müssen zu uns kommen. Weil wir eben auch nicht unsere Aufgaben vernachlässigen wollen. Wir wollen nicht rumlaufen und zu Hause geht alles drunter und drüber, sondern wir bleiben hier und die Leute dürfen gerne kommen, um uns zu befragen. Aber wir gehen nicht raus und stellen uns dorthin, wo die Männer stehen und tun so, als wären wir etwas, was wir nicht sind. Sondern sie sagte sich eben auch, ich bleibe zu Hause, aber die Leute dürfen gerne kommen, wenn sie wissen, dass ich ihnen Antwort geben kann. Sie aber sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat, so spricht der Herr. Siehe, ich will Unheil über diese Städte und ihre Einwohner bringen, alle Worte des Buches, das der König von Juda hat lesen lassen, weil sie mich verlassen und anderen Göttern geopfert haben. Das, was ich gerade bei Manasse schon gesagt habe. Mich zu erzürnen mit allen Werken ihrer Hände, darum wird mein Grimm gegen diese Städte entbrennen und nicht ausgelöscht werden. Gottes Zorn muss gegen diese Städte ausgesprochen werden. Und er wird auch nicht ausgelöscht werden. Auch der Zorn gegen meine Sünde, gegen unsere Sünde, der wird in gewisser Weise zumindest nicht ausgelöscht. Aber eben, wenn ich mich zu Jesus ans Kreuz geselle, dann stehe ich hinter ihm und die volle Wucht des Zornes Gottes trifft ihn. Wenn ich sage, ich brauche Jesus nicht, stell mich woanders hin, dann trifft mich der Zorn. Aber dem König von Juda, der euch gesandt hat, den Herrn zu befragen, dem sollt ihr sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels, was die Worte angeht, die du gehört hast, weil du im Herzen betroffen bist und dich gedemütigt hast vor dem Herrn, als du hörtest, was ich geredet habe gegen diese Städte und ihre Einwohner, dass sie sollen zum Entsetzen und zum Fluch werden und weil du deine Kleider zerrissen hast und vor mir geweint hast, so habe ich auch erhört, spricht der Herr. Darum will ich dich zu deinen Vätern versammeln, damit du mit Frieden in dein Grab kommst und deine Augen nicht sehen all das Unheil, das ich über diese Städte bringen will. Und sie sagten es dem König wieder. Wie kann ich verhindern, dass mir das Unheil nicht nur droht, sondern widerfährt? Ich mach's wie Josia. Mein Herz ist betroffen wegen meiner Sünde. Nicht nur wegen dessen, was mir droht, sondern tatsächlich wegen der Dinge, die ich getan habe. Und mitunter auch wegen der Dinge, die andere getan haben, was mich auch betrifft. Zerreiße meine Kleider. Kleider zerreißen ist vor allem dann, wenn man sie getrauert hat, um jemanden, der verstorben ist übrigens. Also ich sage, mein altes Leben ist tot, ich bin eigentlich schon tot vor Gott. Und ich weine. Nicht, weil ich sage, ach, ich armer, sondern ich dreckiger Sünder. Das ist wieder das, was ich vorhin gesagt habe. Ich bin ein dreckiger Sünder, ohne das, was Jesus getan hat. Aber da, wo ich das mache, wo es mich trifft, das Wort Gottes, wo ich sehe, da habe ich eine Sünde begangen und es tut mir leid. Und ich bekenne es vor Gott mit Tränen. Also die Tränen müssen nicht unbedingt immer dabei sein, aber dass ich es wirklich ernsthaft für ihn bekenne. Da erhört mich Gott und sagt, das Unheil muss dich nicht treffen. Das Unheil ist in Jesus. Vielleicht habe ich für manche Dinge doch noch die Konsequenz zu tragen, aber nicht die letzte Konsequenz. Und wenn uns das wirklich getroffen hat, dann machen wir das, was Josia im nächsten Kapitel tut, was wir beim nächsten Mal durchgehen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du unser Josia bist. Dass du uns wieder auferbaust. Dass du alles gebrauchen willst, um uns wieder zurückzubringen in die Gemeinschaft mit dir. Und dass wir wissen dürfen, solange du lebst, wird uns nichts von diesem Unheil passieren, wenn wir bei dir sind. Und das dürfen wir wissen, du lebst ewig und darum passiert uns das nicht, solange wir bei dir sind. Hilf du uns dabei, dass wir aufbrechen, dass uns dein Wort wieder lieb wird, dass uns noch die anderen Dinge wieder lieb werden, die du getan hast und die du für uns tun willst. Und schenke du uns, dass wir das volle Leben erfahren, das du uns geben willst. Das bitten wir in deinem heiligen und lebendigen Namen. Amen.